Sind wir wieder zurück auf ein Bier. Heute habe ich mal zwei Bier mitgebracht. Und zwar sind das, weil wir heute auch jetzt wird es bei mir hier am Telefon. Scheiße, egal. Weil wir heute aufnehmen am Tag des Super Bowls, habe ich ein Miller mitgebracht. So, und das mache ich
schön.
Jetzt mal auf.
Ich kann mich gar nicht dran entsinnen, dass ich jemals einen Miller getrunken habe.
Ich glaube, ich habe auch noch keinen Miller getrunken.
Insofern. Hast du mal eine schöne Flasche hier mit dem von innen bedruckten Label? Gefällt mir ganz gut.
Ja.
So. Okay. Und du hast es schon.
Ach, ja, ich hätte man vielleicht auch anders machen können.
Aber Goldfiltert.
Ich glaube, es hätte man aufdrehen dürfen.
Ja, ist ja ein amerikanisches Bier, das dreht man immer auf eigentlich. Gut. Naja.
So, zum Prost. Prost, Prost, ja.
Ist aber noch süffiger als das Tsingtao vom letzten
Mal. Ja, das Tsingtao vom letzten Mal.
Das war ja schon süffig.
Aber das ist irgendwie, das hat ja, okay. Nun gut, aber nun haben wir angefangen mit dem Bier. Und das bedeutet natürlich auch, wir haben heute wieder vier Themen. Jeder hat zwei mitgebracht für den anderen. Und yes. Ja.
Oh, heute erste Runde geht auf mich, auch wenn das Bier nicht auf mich geht heute. Ja, ich habe ein schönes Thema mitgebracht, und zwar das Thema FMCGs mit dem Fokus auf E-Commerce. Ich habe viel gelesen über Unilever als Marke, die in USA, China und das dritte Land ist mir entfallen, einen starken Fokus auf das Vertical E-Commerce gelegt haben, haben Eigenmarken entwickelt und mich würde mal interessieren, wie du auf das Thema FMCG goes E-Commerce schaust. Vielleicht auch, was du aus einem Agenturgeschäft vielleicht schon mal miterlebt hast, wo Schwierigkeiten bestehen. Immerhin muss man sagen, hat den Unilever stark von dem Wachstum während Coronas profitiert. Also die haben im E-Commerce-Segment 61% Wachstum hingelegt, was ein wirklich beachtlicher Wert ist. Und wenn wir das mal kurz vergleichen mit einem Karstadt, die einen 5%igen Umsatzanteil am E-Commerce hatten, ja, das muss ich leider auch mal loswerden, hat immerhin einen Unilever fast den doppelten Prozentsatz erreicht mit 9%, was ich auch sehr beachtlich finde. Ja, dann schieß mal los, was deine Gedanken zu dem Thema sind.
Wie sehe ich das? Grundsätzlich glaube ich, wenn ich das so rückblickend auch die letzten Jahre mir anschaue, wie Kunden gearbeitet haben und letztendlich, ob es der dreistufige Vertriebsweg ist oder ob es andere Modelle sind, ist es grundsätzlich dieser Direktvertrieb von Marken schon überaus kompliziert, weil man letztendlich ja den gesamten Strang an Knowledge innerhalb der Company haben muss. Und da würde ich behaupten, dass ich relativ wenig gesehen habe, den ich das so ganzheitlich derzeit zutraue. Natürlich ist das Bestreben ja immer da, Produkt letztendlich selbst an den Konsumenten, wie er dann auch immer aussehen mag, zu verkaufen. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich der Handel immer noch und jetzt auch gerade während dieser verschissenen Pandemiezeit auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Insofern, ich glaube, dass der Versuch immer wieder da sein wird. Ich habe in der Vergangenheit aber auch immer wieder Unternehmen und Marken auch Versagen gesehen. Und es ist natürlich auch ein Politikum. Also das bedeutet ja, wenn ich als Unternehmen, das bisher sehr stark mit dem Handel kooperiert und arbeitet und auch darüber meine Umsatzquelle generiere, dass ich die natürlich dann ausschließe. Also ich habe jetzt bei Unilever, glaube ich, sind es viele, viele Marken, die neu auf den Markt kommen,
ja, richtig,
die aber dann nicht in den Handel gehen, sondern letztendlich erstmal direkt vermarktet und vertrieben werden.
E-Commerce-Produkt entwickelt worden sind als Direktvertriebprodukt, ja.
Genau, und das kann natürlich auch guter Plan sein, um ein Produkt anzutesten im Markt, um Zielgruppen auszutesten und dann mit Cases in den Handel zu gehen.
Aber findest du nicht das überraschend, dass sie den Versuch starten, obwohl sie selber schon eine Menge starke Marken im Haus haben, da was Eigenes zu entwickeln und ich sag mal auf Kundensicht bei einem Markenbekanntheit von null zu starten, ja? Finde ich schon überraschend, dass sie da jetzt den Weg gerade gewählt haben.
Wirklich überraschend ist es nicht, weil der Versuch ja, wie gesagt, immer wieder da ist, weil man letztendlich dort auch Märkte erahnt, wo man sagt, okay, die Abgabe an Margen an den Handel, wie er dann auch immer aussehen mag, ist so hoch, dass man es ja auch selber probieren kann. Andersrum ist es natürlich aber auch so, dass man sich grundsätzlich immer mal wieder die Frage stellen muss, ganz banal, wenn ich ein Produkt habe, das, sag ich mal, vielleicht 2-3 Euro Verkaufswert hat, ob es sich dann überhaupt lohnt, diese ganze Strecke aufzubauen. Und da gehört am Ende des Tages, wie wir ja beide ganz gut wissen, auch aus dem E-Commerce-Bereich, da gehört einfach ja auch eine Menge zu.
Ja, es ist weniger, viel mehr, als man denkt, ja. Und es ist auch nicht nur, ich stelle einen E-Commerce-Shop hin, einen Shopify, whatever, und brezelt da meine Produkte rein und dann wird sich das schon abverkaufen, sondern es ist ja durchaus noch ein bisschen mehr und vor allen Dingen auch viele Hygienefaktoren wie Logistik, Service und alles, was da dran hängt, was eigentlich viel das größere Brett ist, was man bohren muss, Marketing, als das irgendwie nur das Produkt per se anzubieten.
Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass Knowledge-Aufbau innerhalb eines Unternehmens sowas selber zu betreiben, um dann letztendlich auch das Thema E-Commerce ganzheitlich auch mit einem Online-Händler und Partner nach vorne zu bringen, betreiben zu können. Also das ist unter Umständen natürlich auch ein totales Argument, dass man sagt, ey, jetzt haben wir wirklich auch Experten bei uns, die dann nachher in der Vermarktung auch agieren können.
Das, was ich bei den Unilever-Umsätzen, glaube ich, jetzt gar nicht nachgeschaut habe, ist, wie viel da tatsächlich über Marktplätze kommt oder wie viel wirklich über ihr eigenes Shop-System oder Shop-Frontend. Ich glaube, dass sie einen Großteil ihrer Umsätze über Marktplätze generieren. Und dann ist ja auch die Frage, wenn dem so sein sollte, dass ein Großteil über Marktplätze geht, sich einer latenten Gefahr aussetzen, dass die Marktplätze, also Amazon voraus, auch eigene Produkte, was ja Amazon in der Vergangenheit schon in vielen Verticals bewiesen hat, selber rausbringt und sich eigentlich damit wieder vom Markt katapultiert. Ich frage mich, ob die Produktentwicklung eines FMCGs so stark sein kann, dass man gegen eine gute Online-Strategie und Marktplatzstrategie von einem, ich meine, es haben ja immer wieder Wettbewerber gezeigt, sei es Morning Glory, die oder One Million Dollar Shave Club, die Rasierklingen rausgebracht haben, was ja per Metier auch einen Gillette und Co. gehört hat und auch gezeigt hat, ja, oder auch viele andere, die in den Direktvertrieb gegangen sind, die komplett neue Marken aufgebaut haben. Und da frage ich mich ja, ob da das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein für einen kurzen Moment ist.
Ja, auf der anderen Seite ist es halt aber eben auch die Chance der Schärfung, also auch nach innen. Und letztendlich dann auch eine Marke zu entwickeln, die dann ganzheitlich und ein Produkt zu entwickeln, das ganzheitlich funktioniert, auch in der im Storytelling dann. Nicht einfach 0815 Produkt mit einem Label raus in den Markt, ich klebe ein Preisschild drauf und ab geht's, sondern dieses Produkt ganz anders aufzuladen und dem dann auch letztendlich eine ganz andere Lifetime zu geben. Also ich glaube,
das haben ja auch schon direkt Marken geschafft. Also wenn ich so aus dem Bereich, den ich kenne, Lilidoo, die mit dem Windel-Abo gekommen sind, was jetzt auch stark belegt war, ich glaube, das ist nicht unbedingt von Unilever, aber auch aus dem FMCG-Markt bekannt ist, die einfach gezeigt haben, auch von null auf, das erstmal über den Online-Direktvertrieb zu machen und das auch sehr erfolgreich und auch eine gute Story und eine gute Geschichte für den Endkonsumenten erzählt haben. Und deswegen einfach die Frage nur, glaubst du, dass nach Corona diese Wachstumszahlen und Raten noch da sind oder ob die sich eigentlich nach Corona wieder schwerer tun werden?
Oh, das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beantworten, weil ich glaube, es weiß ja keiner genau, was was im Markt passieren wird nach Corona. Fakt ist aber eins, ich finde einfach diese Entwicklung cool und ich bin ja auch ein Mensch, der total darauf steht, Marken wirklich von der Basis zu entwickeln und würde auch von mir behaupten, ein sehr, sehr großes Grundverständnis für dieses Thema Markenbildung und Zielgruppen und letztendlich dann auch Vermarktung, E-Commerce, das irgendwie an den Start zu bringen. Ich sehe das als Riesenchance. Und ich glaube, wenn sie es vernünftig machen und wenn die Unternehmen, ob ein Unilever oder wer auch immer, das dann auch vernünftig durchzieht und sich traut, ist das cool. Das sollten wir weiter beobachten. Wir sind jetzt nämlich schon fast bei 7 Minuten bei dem Thema. Ich bin total spannend. Also ich glaube, da im Markt wird da noch eine Menge passieren, muss auch passieren. Und sicherlich ist das dann auch mit einem gewissen Mut der Unternehmen verbunden. Aber das werden wir dann schauen. Ja, danke dir. Spannendes Thema. Ich glaube, da kann man sich noch auch wieder super lange drüber unterhalten.
Wir werden das weiter beobachten. Es wird bestimmt in den folgenden Episoden sicherlich mal wieder aufgegriffen werden.
Dann komme ich jetzt mal mit dem Thema für dich, würde ich sagen. Also starten wir jetzt durch. Frage an dich, Sebastian. Heute ist ja der große Abend eigentlich des Advertising, sagt man ja. Super Bowl ist heute Abend. Es werden wieder um den Super Bowl rum, das hat ja schon stattgefunden, aber auch während der Veranstaltung wird ja Werbung laufen. So, und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, vielleicht nochmal so ein, zwei kurze Fakten dazu vorweg. Wir reden letztendlich von Kosten von $5.6 Millionen für einen 30-Sekünder Werbespot, der heute Abend läuft. Und letztendlich ist es so, die Preise sind die letzten Jahre weiter gestiegen. Also in 2020 waren wir bei 5,2 Millionen. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 5,6 Millionen. Allerdings ist auch zu erkennen und entdecken, dass sich einige Marken auch verabschiedet haben, die lange jetzt auch im Markt agieren. Als Beispiel Budweiser, die dieses Jahr keine Werbung schalten. Wow. Die größten dieses Jahr mit 42 Millionen kommen auch aus dem Getränkebereich. Dann haben wir Procter & Gamble, die mit 31 Millionen dieses Jahr mit den Marken reingehen. Mal so aus deiner Online-Brille. Ja, also du bist ja jemand, der sehr stark auf Performance guckt und was ist der Impact letztendlich auch von Advertising und macht man damit am Ende des Tages vielleicht auch Umsatz? Wie würdest du das einschätzen, was da gerade passiert und ist das sinnvoll? Ja, nein.
Das waren jetzt wieder viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal von hinten so ein bisschen aufzuräumen, das Feld. Also mein Gedanke zum Thema TV-Advertising ist zwiegespalten. Ich glaube, man kann das mit einem Performance-Ansatz heute, also zeigen auch Marken wie About You, die einen Performance-Ansatz mit Messbarkeit den Fokus auf Abverkäufe hinbekommen. Außerdem muss man sich die Frage stellen, für diese eine Reichweite, die man damit an einem bestimmten Moment erzielt, ob der Gegenwert vernünftig ist. Ja, klar, habe ich bei einem Super Bowl eine riesengroße Reichweite.
Mhm. Ja, bei der Reichweite reden wir alleine von also 99,9 Millionen US-Zuschauern in 2020. Das ist natürlich eine Monster-Reichweite.
Ja, ist aber die Frage, wenn ich ein Spot schalte, was hat das denn überhaupt für einen Impact?
Gut, aber andersrum kann ich dich jetzt fragen, gerade ist das nicht die Storyline, die sich ja auch ein Onliner wünscht, dass er sagt, okay, da gibt es ein Riesen-Event, ein Highlight und ich glaube, was einem klar sein muss, ist ja mit 5, irgendwas Millionen Euro pro Spot, komme ich da ja nicht durch die Nummer. Ich muss ja davor und ja, danach
ich muss die Produktion bezahlen. Du kannst ja nicht, das ist ja ein absolutes Aushängeschild. Ich kann ja nicht mit meinem privat produzierten Spotter um die Ecke kommen, sondern ich muss das schon auch mit Sicherheit nochmal ordentlich Geld bereithalten für Story und Dreh und kompletten Buyouts.
Weil das ja gut, aber das ist ja das eine, Sebastian, aber das andere ist doch jetzt nochmal wieder rein in diese Online-Geschichte. Wenn ich dir sage, pass auf, wir haben ein Riesen-Highlight, wir haben einen Spot, der wird gerade in den USA extrem ausgespielt und viele Spots sind ja nicht mehr nur noch singulär der Spot, sondern eigentlich eine Geschichte, die da erzählt wird, ja, die letztendlich davor und danach gerade online extrem durch die Social-Media-Kanäle gejagt werden kann, extrem viel Aufmerksamkeit bekommt. Ist das nicht eigentlich das gefundene Fressen auch für einen Online-Appetizer? Oder?
Als erstes muss man sich immer erstmal die Frage stellen, kann ich als Unternehmen überhaupt so viel Geld für einen TV-Advertising ausgeben? 5,4, 5,7 Millionen ist, glaube ich, für einen Großteil der E-Commerce-Unternehmen, wir müssen da jetzt drauf runterbrechen, nicht mal das Jahresbudget. Und dann ist die Frage, ob ich denn, wenn das mein Jahresbudget ist, ob ich nicht viele, viele, viele andere Dinge vorher machen kann, die ich messen kann und die ich skalieren kann und wiederholen kann, und damit einen besseren Weg fahre für mich als Unternehmen. Na klar, gebe ich dir recht, dass ich damit einen relativ schnell in kurzen Frequenzen eine hohe Markenbekanntheit erzeugen kann. Aber ich finde, du musst es als Marke auch schaffen, den Werbedruck aufrechtzuerhalten. Weil, wie gesagt, einmal diesen Spot ausspielen, du hast es auch gesagt, Geschichte davor, Geschichte danach, du musst ja eigentlich den Werbedruck da permanent hochhalten, um diesen kurzfristigen Peak, den du einmal erzeugst, diese Welle, die du erzeugst, möglichst lange zu reiten, will ich es mal nennen, ja, also, aber, und da musst du eigentlich dauerhaft ein großes Media- und TV-Budget haben, als dass das dich für Unternehmen halt irgendwie lohnen kann.
Also, aber dieses Jahr steigen Coca-Cola, Pepsi, Budweiser aus, ja, um mal drei große Namen zu nennen. Und Budweiser sagt von sich selber, sie wollen lieber das Geld für die Aufklärung zu Covid-19-Image-Kampagne ausgeben. Jetzt die Frage, ist es einfach nur ein Argument, um zu sagen, alles klar, wir gehen hier raus.
Wir müssen und mal jetzt, gucken, wo unsere Dollar jetzt gerade sind
und jetzt, wollen die nicht ausgeben. Vor allem, wir gehen jetzt raus und wir haben ein schönes Argument dafür, jetzt auch rauszugehen. Wir haben uns die letzten Jahre haben wir immer so, es ist ein bisschen wie beim Messen. Ah, wir machen die Messe noch, aber irgendwie ist der Impact, wir kriegen, weiß ich auch nicht. Ist das nicht vielleicht so jetzt auch das Argument, ja, 2021 ist jetzt vielleicht auch, das ist ja so ein bisschen auch das Thema hier, nicht das große Jahr der lustigen Geschichten, ja? Es geht eigentlich um andere Dinge.
Ja,
das sollte man es lieber als große Marke sein lassen.
Ja, das sicherlich auch, das muss man sich, glaube ich, immer gut überlegen, was ich als Marke besetze und ob diese Storyline, die ich normalerweise spiele in der jetzigen Zeit, ob ich das verantworten kann oder ob ich da eher einen Shitstorm mit produziere.
Letzte Frage, Sebastian. Und das können wir dann nachprüfen. Wer gewinnt denn heute Abend?
Die Bugs.
Okay, alles klar.
So, hier sind wir wieder zurück mit unserem kleinen, feinen Podcast.
Auf ein Bier.
Jetzt kommt eigentlich noch mein Highlight-Thema für heute. Ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgt hast. Vielleicht müssen wir auch, kurzer Spoiler vorab, vielleicht müssen wir die 5-Minuten-Regel da ein bisschen brechen, weil das
jetzt
Thema...
Jetzt kommt aber ganz dicke, würde ich
ja,
sagen.
Ja, weil oder? Das Thema doch ein bisschen spannend und ganz viele Facetten hat, was ich ganz, ganz spannend finde. Und für mich geht's heute um das Thema Lego beziehungsweise die Auseinandersetzung mit dem Influencer Held der Steine, wo Lego erwirkt hat, dass ein Rezessionsvideo zu löschen hat, weil nämlich Lego dagegen geklagt hat und gesagt hat, dass ihr Markenname als Sammelbegriff verwendet worden ist für andere Steine oder für andere vergleichbare Produkte.
Genau, wir reden hier vom Gattungsbegriff.
Das vom ist Gattungsbegriff, ja, genau. Also ich meine, wie schaust du drauf? Eigentlich ist ja als Marke das Beste, was du eigentlich schaffen kannst, dass du als Marke einen Gattungsbegriff erlangst. Also finde ich so, dass du sagst, okay, Taschentücher, Tempo, Windeln, Pampers. Wenn du das geschafft hast, finde ich, bist du in den Olymp der Marke aufgenommen worden, wenn ein Produkt mit deinem Namen assoziiert wird. Von daher bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, wie du auf das Thema guckst, weil du natürlich auch einen starken Markenhintergrund hast und sicherlich da auch ein Stück weit eine sehr deutliche Meinung hast.
Ja, also Bei Lego grundsätzlich ist es ja so. Erstmal habe ich eine sehr, sehr hohe positive Empathie, Love Brand zum Thema Lego. Ich finde, Lego ist ein Brand, jetzt einfach über die Jahre hinweg, auch sicherlich dänische Herkunft, das spielt mir natürlich auch nochmal in die Karten als großer Fan der dänischen Kultur, ist das einfach eine tolle Marke, die da aufgebaut worden ist. So.
Ja, mit so einem ganz einfachen Produkt vor allen Dingen.
Natürlich.
Also wahnsinnig gut.
Total einfaches Produkt, aber sicherlich auch mit einer Historie, wo deutlich mehr hintersteckt als jetzt nur der einzelne Lego-Stein. Das hat sich ja auch die letzten Jahre deutlich dahin entwickelt. Lego kämpft natürlich auch und Lego hat in einer digitalen Zeit und einer digitalen Welt natürlich auch größere Probleme, Kinder, junge Menschen zu begeistern. Steht völlig außer Frage und die sind auch am Kämpfen.
Umso verrückter, dass sie jemanden der jungen Zielgruppe über ein Online-Medium ihr Produkt näher bringt, verklagen.
Ja, allerdings muss ich auch ganz klar sagen und ich habe mir natürlich Held der Steine auch angeschaut und wenn wir, also erstmal ist er nicht verklagt worden, sondern es ist angedroht worden, ihn zu verklagen, ja.
Unterlassungserklärung.
Wenn er auch zu wiederholten Male, das ist, kommt ja noch dazu, dort auch nicht richtig mit dem Begriff Lego umgeht. Und ich sage jetzt mal so, das ist ein Fachhändler, der sollte eigentlich wissen, wovon er redet. Klar hat er einen großen Kanal und klar hat er eine große Community hinter sich, die ein Interesse an diesem Thema grundsätzlich hat. Allerdings finde ich den ganzen Vortrag, ehrlich gesagt, ganz schön schwierig. So. Klar, Argument auch in dem einen Video war ja, Lego hat schwer und bringen immer schlechteres Produkt raus, dort sehr viel auf dem Produkt auch rumgehackt, aber es gibt ja einfach auch Gesetzmäßigkeiten und da muss ich ganz klar sagen, wenn er es nicht kann und er hat einen Kanal, in dem er publiziert, letztendlich auch journalistische Tätigkeit, und wenn er dazu in der Lage nicht ist, gewisse Dinge und Strukturen auch klar zu erklären und den Usern auch mitzugeben, denn da hat er ja letztendlich auch genau diese Verantwortung, dann finde ich es auch völlig legitim, dass Lego dann irgendwann sagt, pass auf, das ist eben kein Gattungsbegriff. Und jetzt kommen wir nämlich auch genau in die Problematik von Lego, dass sie auch sagen, da kommt nämlich Hans und Franz um die Ecke und macht sowas Ähnliches, wie wir es machen. Und jetzt kommt noch jemand und sagt, das ist Lego. Also, tut mir wahnsinnig leid, aber das finde ich sehr, sehr schwierig. Und dass man einfach sagt, ey, pass mal auf, so funktioniert's nicht, weil nämlich das Problem auch bei dem Thema Marke und Markenführung und Stärke einer Marke, gerade einer so großen Marke, ist ja, dass wenn erstmal jemand etwas macht und da so argumentiert und ich dem auch freien Lauf lasse, dann kommt der Nächste um die Ecke und macht das genauso. Und irgendwann habe ich eine Lawine und habe einfach keine Kontrolle mehr über meine Marke. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, deine Marke ist halt nicht stark genug dafür. Ey, sorry, hat einen Laden in Frankfurt, so wie ich das verstanden habe. Ich bin da jetzt nicht so im Thema. Aber der vertreibt irgendwie Spielzeug oder was auch immer. Und hat letztendlich einen großen Konzern, der noch ganz viele andere Aufgaben hat, letztendlich ein Stück weit auch befeuert. Das kann er machen auf der sachlichen Ebene, aber dann ist auch gut. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das regt mich auch ein bisschen auf, weil es ist so, das ist wirklich wieder so dieses Social Media, da kommt einer, hupt tierisch rum, es stellen sich 500 Leute hintereinander und klatschen und sagen, ja genau, und Lego muss sich am besten noch dafür entschuldigen, dass sie überhaupt existieren.
Aber findest du das richtige Vorgehen, einer so starken Marke, die jetzt mal Spielzeug für Kinder herstellt, so rigoros vorzugehen und nicht versuchen, einen anderen Weg zu wählen der Art der Auseinandersetzung? Also,
aber was ist denn der andere Weg der Auseinandersetzung? Sich mit jedem, der auf einmal meint, er müsste irgendwie mit der Marke anders umgehen, beziehungsweise auch ein Markenrecht brechen.
Am Ende ist es ja nicht jeder, sondern es ist am Ende ja jemand, der eine große Reichweite, eine große Community hat. Und deswegen müssten sie sich jetzt nicht mit jedem Kleinen auseinandersetzen. Ich glaube, hätte der nur 1000 Viewer und Fans, dann würde Lego das überhaupt gar nicht interessieren, der wäre den Scheiß egal.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube wenn ich eine gute Markenführung habe, würde mich das auch interessieren. Also wenn ich darauf stoße und würde auch sagen, mein Freund, das geht jetzt hier so nicht. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich finde einfach auch, du bist ja als großes Unternehmen und großer Marke einfach diversen Faktoren im Markt ausgeliefert und du arbeitest hart daran, dass du letztendlich auch so eine starke Marke im Markt auch bist. Man kann jetzt immer über einzelne Vorgehensweisen reden. War die Ansage zu sagen, innerhalb von 2 Tagen musst du die Videos löschen, ja. Ist diese Ansage zu, aber wir kennen die Vorgeschichte nicht. Und ich weiß ja, dass ja. was aus den Videos hervorgegangen ist, dass es auch dort schon 1-2 weitere Auseinandersetzungen mit Lego gegeben hat. Und da muss ich dann am Ende des Tages immer sagen, dass Lego vielleicht irgendwann sagt, ey, pass auf, ich habe keine Lust mehr zu diskutieren, jetzt ist doch mal gut. Das ist auch völlig legitim. Und ich finde, und das ist der Punkt, das ist mein Argument, ich kann doch auch nicht hingehen und einen YouTube-Channel eröffnen und nennen den Helden der Steine und sagt dann, ich bringe jetzt irgendwie einen Podcast über was auch immer. Der wird mich auch 2 Tage später anrufen und sagen, bist du eigentlich bekloppt? Das ist meine Marke. Ja. So, also wir müssen immer auch so ein bisschen gucken, dass wir da im Rahmen bleiben und dass wir nicht einfach alles anfangen immer zu verwässern, weil wenn alles egal ist und jeder alles machen darf, ja, dann
Also, aber sich mit einem großen Influencer in dem Segment sich das aufs Spiel zu setzen.
Ey, ich weiß, komm, hätte man nicht jetzt, also jetzt mal ganz im Ernst, großer Influencer. Ich meine, hast du mal die Umsatzzahlen von Lego geahnt? Ja. Ja, das ist der deutsche Markt. Das ist ein deutscher Influencer, der in Frankfurt sitzt. Respekt für seinen Channel und für alles, was er tut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, jeden, der irgendwie eine Crowd hinter sich hat und ich weiß nicht, woher die User kommen und wie viele Follower und wie viele Likes er auf welchen Videos hat und warum die ihm folgen. Folgen sie ihm, weil sie ihn als Typen so gut finden oder weil er interessante Produkte vorstellt und so weiter und so fort. Nee, also irgendwie, da muss man auch dann auch mal klar Kante bekennen und auch als Marke auch sagen, es gibt gewisse Rechte, die ich auch habe, so, die ich mir auch erarbeitet habe. Und wie gesagt, wir können dieses Spiel spielen, dass das alles nichts mehr wert ist und dass wir alles laufen lassen, dann müssen wir aber davon ausgehen, dass wir irgendwann auch nicht mehr ins Legoland fahren können, nach Dänemark, weil es das einfach nicht mehr gibt. Und dann müssen wir davon ausgehen, dass wir vielleicht auch nur noch Scheißware aus China bekommen, die verseuchtes Plastik beinhaltet oder irgendwie Zusatzstoffe hat. Und nicht, sag ich mal, Lego, die eigentlich schon seit Jahren auch versuchen, in diesem Bereich Stück für Stück auch Meilensteine zu setzen. So. Und also von daher finde ich das völlig legitim. Und ich finde dieses Video, muss ich ganz ehrlich sagen, also grenzwertig zumindest von dem Helden der Steine. Also von daher, ja. Naja. Aber wir sind, glaube ich, weit über die 5 Minuten hinweg.
Habe ich ja gesagt.
Genau. Aber schönes Thema für mich, weil ich, wie gesagt, auf der einen Seite Lego sehr mag und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Marken und sicherlich auch das Thema Markensteuerung und Schärfung. Das ist etwas, was mich auch ein Stück weit fasziniert, weil es irgendwie natürlich auch ein Unternehmen stark macht, nach innen und nach außen. Okay, ja, ich bin mir ganz warm geworden jetzt hier so. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt sofort. Wild
gestikuliert, ja?
Ja, so, ich muss noch einen Schluck Bier nehmen. Starten wir doch einfach sofort ins 4. Thema. Und das habe ich für dich vorbereitet. So, und dann komme ich jetzt auch mit dem nächsten Thema auf dich zu. Und zwar als Überschrift schon mal vorweg das Thema Affiliate Marketing. Sicherlich eins, mit dem du dich ja auch die letzten Jahre viel beschäftigt hast.
Jahrzehnt.
Letztendlich ist so ein bisschen der Ansatz, dass ja Affiliate scheinbar nochmal jetzt während der Corona-Phase aufgeblüht ist. Das, was ich jetzt mitbekommen habe, Affiliate Marketing bekommt jetzt gerade so eine Reunion durch Corona und es gibt einen starken Umsatzwachstum oder Umsatzzuwachs, der in Q1 2020 verzeichnet werden konnte, um da mal so ein paar Werte zu nennen. Nahrungsergänzung bei 404% Umsatzzuwachs im Affiliate Marketing. Farben, Lacke und Holzschutz als Beispiel. Woher kommt das wohl? 265%. Stoffe aller Art 151%, Forstjagd, ja, Grube KG hat 140% Zuwachs, aber eben auch Möbelstoffe. Also man hat hier ein durchschnittliches Wachstum von 204% im Affiliate-Marketing. Und jetzt mal aus deiner Sicht, worauf ist das zurückzuführen und ist das ein Trend, der sich fortsetzen wird oder ist das jetzt nur ein kurzer Hype?
Ja, auch ein ganz spannendes Thema. Affiliate Marketing wurde ja schon mehrmals für tot erklärt oder totgeschrieben. Und die Zahlen, die du jetzt mitgebracht hast, widerlegen das ein Stück weit. Obwohl ich dazu nochmal die Perspektive habe, dass man sich die Zahlen nochmal genau anschauen muss, in welchen Verticals das passiert und zu welchen Zeitpunkten das passiert. Also wenn ich jetzt Q1 2020 nehme, da gab es einen Lockdown. Wenn du sagst Farben, Lacke, Möbel, Stoffe, das sind alles die Verticals, wo die Nachfrage gestiegen ist in dem Quartal aufgrund von Corona und des Lockdowns, weil Läden geschlossen waren. Also von daher soll das Wachstum eigentlich daher zu führen, meiner Meinung nach. Und als zweite Perspektive habe ich auf das Thema, wenn du dir anguckst, in welchen Verticals das ist, dann sind das die Verticals, die, würde ich sagen, in der Vergangenheit einen großen Nachholbedarf im Thema Marketing und Online-Marketing und Performance hatten.
Vielleicht magst du nochmal was ganz kurz zu Verticals sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere mit dem Begriff Verticals nichts anfangen kann.
Naja, also unter Verticals sind verschiedene Produktwarengruppen eigentlich im weitesten Sinn zu verstehen. Das heißt also, es gibt Vertical Möbel oder es gibt das Vertical Auto, das Vertical Immobilien, das Vertical Reisen. Und wenn du jetzt sagst, dass die Verticals, die du gerade aufgezählt hast, sind für mich eigentlich alles eindeutig Verticals, die Online-Marketing-Sites und Performance oder überhaupt Online-Nachfrage in den Jahren davor sehr weit zurücklagen, weil einfach die Nachfrage noch gar nicht so da war. Also, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass in den Bereichen Wachstumszahlen erreicht worden sind, erstens Nachfrage getrieben und zweitens, ein Stück weit muss man sich dann, glaube ich, nochmal tiefer anschauen, mit welcher Form sie mehr Umsatz gemacht haben. Ist es jetzt das Thema Gutscheine, was sie stark forciert haben? Da ist ein Affiliate seit eh und je eigentlich ein starker Hebel, wenn es um das Thema Gutscheine geht. Und das zweite ist ja auch immer, man muss sich ja fragen, entweder machen die das in-house oder die werden von der Agentur betreut. Wenn sie es in-house machen, sage ich mal, bei den Verticals, die wir gerade alle aufgezählt haben, fehlt die Kompetenz, auch Fraud und überhaupt Dinge von was vergütet wird zu durchsteigen, und werden sicherlich Sales vergütet oder freigegeben, die in professioneller geführten Unternehmen, die Affiliate Marketing betreiben, niemals vergütet werden oder von vornherein ausgeschlossen sind. Und als zweite Komponente, wenn es halt eine Agentur ist, die betreut oder auf eine Agentur eingestiegen sind, verfolgen natürlich für sich auch ganz klar das Ziel, einen gewissen Umsatz zu erreichen, weil sie daran vergütet werden, und forcieren dann halt auch insbesondere Affiliates, die viel Traffic und viel Cookie Lifetime oder viele Cookies setzen, damit die Conversion halt noch lange gemessen werden kann, obwohl der Verkauf gar nicht initial mehr nur von dem Touchpoint ausgegangen ist, ja.
Also würde ich jetzt mal sagen, du sagst eigentlich, also wenn man sich die Zahlen mal genau anschaut, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so extrem, wie die Zahlen momentan das irgendwie hergeben.
Ja.
Und Affiliate wird immer da sein, aber eigentlich ist es derzeit auch kein Affiliate-Boom, sondern eher ein Boom von einzelnen Verticals.
Oder ein Online-Boom, ja, in verschiedenen Bereichen.
So,
ja.
Und deswegen darf man das auch nicht überbewerten. Denn das ist ja da genau das, was ich jetzt auch als Agentur immer wieder erlebe. Kommt ein Kunde, sagt, hier, bin im E-Commerce-Bereich unterwegs.
Ich habe gelesen,
Affiliate, das geht richtig ab. Da müssen Sie mal richtig reinballern. Ja, ja? So.
Ja.
Was können Sie denn da?
Und dann sagst grundsätzlich ist ja das Affiliate-Thema auch nicht unspannend. Ja, aber wenn ich das jetzt über die klassischen Netzwerke Netzwerke anbiete, ist es auch recht teuer. Und ich sag mal auch ein Stück weit Oldschool. Ja, also wenn ich daran denke, auf Affiliate von vor 10 Jahren gucke und auf Affiliate von heute gucke, ist es eigentlich immer noch dasselbe. Und die Netzwerke haben da eigentlich meiner Meinung nach nichts geschafft, das irgendwie vernünftig weiterzuentwickeln, um sowas wie Influencer auf die Plattform zu holen, weil die sind auch alle Affiliates, ja, die heute draußen sind auf einem Instagram, YouTube, whatever und dort Produktplatzierung machen und über Abverkäufe refinanziert werden oder bezahlt werden, die sind nichts anderes als kleine Affiliates, ja, und es ist dann keine Webseite, die den Traffic verursacht, sondern ein Influencer und die auch auf Provisionen vergütet werden und das ist eigentlich haben die Affiliate-Netzwerke verpasst, den Influencer-Fokus mit auf ihre Plattform zu holen, weil das wäre tatsächlich für viele Marken heute noch ein großer Mehrwert oder ein großer Hebel oder auch ein großer Grund zu sagen, ja, ich gehe zu dem Netzwerk, weil da sind die Top 100 Influencer von Instagram und ich kann darüber meine Produkte publizieren und darüber auch abverkaufen oder Aktionen machen oder vielleicht sogar noch weitergehen, wie es ein About You macht, mit Lena Gerke eine eigene Marke zu entwickeln und über ein Refshare zu arbeiten, was ja nichts anderes ist als, ich gebe meine Marke für dich her und wir machen was zusammen, entwickeln ein Produkt und ich kriege ein Refshare davon. Ist im Prinzip nichts anderes. Und von daher muss man ja auch sagen, dass auch das Thema Datenschutz das klassische Affiliate auch immer schwerer machen wird, ja. Also wir haben ja letztes Mal über das Thema Cookies geredet. Affiliate hängt da genauso dran. Mhm. Plus, dass es da noch zwei zusätzliche Probleme gibt. Einmal das Datenschutzgrundverordnungsrecht, was eigentlich schon bedarf, dass wenn du so klassisch wie du heute oder die meisten Affiliates heute ihre Werbebanner einbinden, ist, die ziehen sich einen JavaScript-Code von Zanox oder Awin und bauen es auf ihre Seite ein. Das bedarf laut DSGVO, damit das Werbebanner angezeigt wird, eigentlich eine Zustimmung des Users, weil dieses JavaScript fängt schon an, Daten zu tracken. Mhm. Und das heißt also, es gibt da so Umwege, auch Optionen über einen Image-Proxy, dann halt das Bild bei dir selber zu hosten, was aber, sag ich mal, eigentlich eher professionelle Affiliates machen. Klar, werden es die Netzwerke irgendwann auch anbieten. Du hast aber dann immer noch die Problematik, dass der Verkauf im Shop von dem Cookie-Consent des Shops abhängig ist. Wenn der User auf den Shop kommt und den Cookies nicht zustimmt, sondern ablehnt, dann kriegt der Affiliate gar nichts davon. Sondern da wird nur die Weiterleitung passiert, aber der Verkauf wird nicht gemessen und ich kriege keine Provision ausgezahlt. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema. Vor allen Dingen, wenn man als Affiliate auch mal kleinere Marken oder kleinere Shops bewerben möchte. Ein Problem, dass der Shop vielleicht gar keine hohe Opt-in-Rate hat auf seine Cookies. Und dann hilft mir auch als Publisher nicht, dass ich sage, ja, ich habe jetzt eine Cookie-Laufzeit von 90 Tagen und dann wird der Kunde irgendwann kaufen. Ja, das hilft nur, wenn es erstens den Opt-in gibt und zweitens eigentlich auch nur, wenn der Browser es zukünftig noch zulässt.
Hm. Okay, also Affiliate, spannendes Thema, aber ich muss jetzt auch sagen, mein Bier ist jetzt auch alle.
Meins noch nicht ganz, aber.
Das ist noch nicht ganz.
Ja, du hast ja auch viel geredet. Ich war diesmal auch als letztes dran, deswegen.
Ja, okay, aber es war bei mir das letzte Mal ja auch so. War eine heute, ich sag mal, relativ vielleicht sachliche und informative Sendung, aber das Entertainment machen ja auch gleich die Cheerleader und gibt es die heute in Corona-Zeiten eigentlich überhaupt Cheerleader?
Das weiß ich gar nicht.
So. Also
aber
auf jeden Fall.
Aber die Jungs auf dem Rasen machen sonst auch Attacke.
Ja, die machen, also die Jungs, die ich da gesehen habe, die haben Oberarme, da ist mein, da kann ich nicht mal mit dem Körper, mit dem ganzen Körper komme ich da nicht mal mit.
Reicht der Muskel, den ganzen Körper, der Ganzkörpermuskel reicht da nicht, um genau. Gegen den Oberarm gegenzuhalten.
Genau. Also ich bin daher froh, dass ich nicht heute Football spielen muss und es hat mir wieder Spaß gebracht. Es, wie gesagt, Dito. Wir suchen uns vielleicht beim nächsten Mal ein, zwei etwas lockere und spaßige Themen aus. Wir können ja auf jeden Fall mal gucken, wer hier gewonnen hat beim Football. Und ich würde sagen, damit sind wir heute durch. Was meinst du?
Yes.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Würde ich sagen, Feierabend.
Ciao.